Habe ich mir oft gewünscht, irgendwie was in der Hand zu haben, um das weitergeben zu können. Weil man auch viel Leid sieht, natürlich auch viel Positives, aber und das war ein Grund. Und dann der zweite Grund ist halt, dass ich Leuten einfach auch mal erzählen möchte, dass Gott wirken kann, obwohl man selber gar nicht daran glaubt. Und ich möchte Menschen, die praktisch in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es damals war, eben Mut machen, dass sie nie aufhören, an sich zu glauben. Und irgendwo gibt es dann auch einen Weg, auch wenn man selber schon aufgegeben hat. Und das ist so der Sinn der ganzen Geschichte gewesen. Und ich denke auch genug der Vorrede, ich fange dann einfach mal an. An einem Junitag im Jahr 2000 fuhren meine Frau und ich mit unserem Auto auf einer holprigen Allee in ein kleines, verträumtes Dorf in Polen namens Gilad, zu Deutsch Geeland. Es liegt im Herzen der masurischen Seenplatte. Es roch wunderbar nach Lindenblüten. Auf der einen Seite der Straße war eine Häuserreihe und auf der anderen lag der See. Es war schön und idyllisch dort und ich war sehr neugierig, was mich erwarten würde. Ich wusste über dieses Dorf nur, dass ich die ersten 2,5 Jahre meines Lebens hier verbrachte und ganz in der Nähe geboren war. Die beste Freundin meiner Mutter, Frau Krakowiak, lebte noch da. Ihr Sohn betreibt ein Ferienhaus, in dem wir uns einquartiert hatten. Meine Tante und mein Onkel waren auch gerade bei der Freundin zu Besuch. Sie lebten jahrelang hier und kannten sich natürlich gut aus. Als Frau Krakowiak mich nach so langer Zeit wieder sah, konnte sie sich noch gut an den kleinen, blonden Jungen mit den blauen Augen erinnern. Ich war ihr also in Erinnerung geblieben. Und es war eine schöne und freudvolle Begegnung. Unser Vermieter machte mit uns später eine Autotour und zeigte uns die nähere Umgebung. Dabei trafen wir ein paar Männer, die sich noch gut an meinen Vater erinnerten. Einige von ihnen hatten mit ihm zusammengearbeitet. Für uns war es natürlich super, dass meine Verwandten auch da waren, denn sie konnten uns viel zeigen, erklären und auch viele Episoden erzählen. So war ich nach 36 Jahren wieder in dem Haus, in dem ich damals das Laufen lernte. Es war ein seltsames Gefühl, an dem Ort zu sein, in dem meine Wurzeln liegen. Meine Tante zeigte mir das Grab meiner Oma. Wir mussten den Grabstein im hohen Gras suchen, denn der Friedhof wurde nicht mehr gepflegt und alles schien verwildert zu sein. Doch dann sahen wir den Schriftzug Marie Schibalski. Ich lernte die Mutter meines Vaters nie kennen und trotzdem war es ein seltsam vertrautes Gefühl, 700 Kilometer entfernt vom jetzigen Wohnsitz an einem Grab mit dem Namen Schibalski zu stehen. Dieser Moment berührte mich zutiefst. Wir hätten die Fahrt gerne mit meinen Eltern gemacht, aber leider starben sie viel zu früh. Ja, Ostpreußen ist eine wunderschöne Gegend, ähnlich wie Mecklenburg, bisschen bergiger, noch paar mehr Seen. Und was ich noch viel lieber an den Ostpreußen liebe, ist halt dieser Dialekt. Wenn ich dann meine Tante mal besucht habe, dann hat sie mir geheißen, na Jerien, wie geht dir? Ach Tantchen, mir geht gut. Und das fand ich einfach immer toll. Ne? Ich kann nicht genau sagen, wann mein Einstieg in die Sucht stattfand. Als ich etwa 13 oder 14 Jahre alt war, machte ich meine erste Bekanntschaft mit dem Alkohol, ohne dabei über die Stränge zu schlagen. Doch ich trank bereits die ersten Male, denn ich wollte dazugehören und erwachsen sein. Das ist sicher ein Grund für viele junge Menschen, mit dem Trinken oder auch mit dem Rauchen anzufangen, weil sie dazugehören möchten und es den Erwachsenen gleichtun wollen. Modelllernen nennt man das in der Psychologie. Das, was einem jungen Menschen vorgelebt wird, ahmt er oft nach. Man kann ja noch nicht wissen, dass Alkohol zu einer Suchtkrankheit führen kann. Vielleicht hat man schon davon gehört, aber diese Gefahr scheint für einen jungen Menschen weit entfernt zu sein. Und bei mir war das genauso. Ich sah einfach, dass die Menschen um mich herum Alkohol tranken und dabei scheinbar ihren Spaß hatten. Egal, ob es mein Vater war oder Gäste, die uns einen Besuch abstatteten. Ich konnte als junger Mensch nichts Negatives daran finden. Und so machte auch ich meine ersten Erfahrungen mit dem Bruder Alkohol. Damals ahnte ich noch nicht im Geringsten, dass mir dieser Bruder einmal zum größten Verhängnis werden würde. Als wir damit zur Schwarzarbeit gingen, gab es ab und zu auch mal ein Richtfest. Da wurde natürlich auch viel getrunken. Inwieweit mein Vater darüber nachdachte, ob das alles gut für uns Jungs war, kann ich nicht sagen. Eine Gefahr sah er darin bestimmt nicht. Sein Motto war, wer wie ein Mann arbeitet, kann auch wie ein Mann trinken. Es war eben so, ich hatte das Glück, dass ich in der Schule eben nicht viel machen musste und ziemlich gute Noten hatte und bin auch zur Mathematik-Olympiade gefahren und Russisch-Olympiade und Sport war ich auch ziemlich gut und der Fußball wurde mir auch immer wichtiger. Also hatte ich schon meinen Spaß an der Schulzeit auch. Und dann war es so, dass wir in der 9. Klasse die Eiweißsynthese hatten. Und bei uns an der Schule war es dann immer so, dass 9. und 10. Klasse sich vor Beginn des Unterrichts am Fahrradständer getroffen hatten. Und die, die geraucht haben, haben dann eine geraucht und ein bisschen rumgequatscht. Und für die Eiweißsynthese sollten dann ein paar Schüler, die Hühner zu Hause haben, Ei mitbringen. Und das hatten die dann auch. Und dann kam irgendeiner auf die Idee, das müsste man mal an die Tafel schmeißen. Das wollte keiner machen. Also habe ich dann den Fall übernommen. Meine Belobigung war dann, dass ich schulstrafversetzt wurde und ab da 7 Kilometer immer zur nächsten Schule fahren durfte. Das Problem war dabei, dass das genau 78, 79 war, in diesem knallharten Winter. Bin ich immer losgefahren zur Schule, wenn meine Eltern zur Arbeit waren, wieder umgedreht bis um 11, wusste ich, kommt meine Mutter wieder von der Arbeit, bin ich wieder losgefahren und dann so getan, als wenn ich von der Schule nach Hause komme. Und dann stand aber in der 10. Klasse im Halbjahreszeugnis drin, wenn ich nur einen Tag unentschuldigt fehle, habe ich 8. Klasse Abgang. Und dann sind meine Eltern natürlich aus allen Wolken gefallen und ich habe meine 10. dann noch mit guten 2 gemacht. Wie gesagt, und der Fußball wurde mir immer wichtiger und bestimmte damals eigentlich schon auch mit mein Leben. Einige Wochen nach meiner Schulstrafversetzung gab es dann solch ein einschneidendes Erlebnis. Die Stasi suchte Leute, die für sie spionierten. Sie wussten, dass ich immer mittendrin im Geschehen war, aber sie wussten auch von meiner Schulstrafversetzung. Und deswegen stand ich bei ihnen auf der Liste. Junge Leute mit Problemen waren interessant für sie. Ich war eines Tages beim Fußballtraining und wir wunderten uns, dass ein gelber Wartburg immer auf und ab fuhr. Das war schon seltsam. Wir fragten uns, ist der besoffen? Weiß der nicht, wo der hin will? Wir waren wirklich verwundert, doch das Rätsel sollte sich einige Augenblicke später auflösen. Und die Lösung besagte nichts Gutes für mich. Als ich auf dem Heimweg war, kurz vor meinem Elternhaus, hielt der gelbe Wartburg plötzlich an und 2 Männer zeigten mir ihre Ausweise. Ich sah sie fragend an und wusste nicht, was sie von mir wollten. Es kam mir alles sehr seltsam vor. Dann fragte mich der Beifahrer, bist du Jürgen Schibalski? Ja, der bin ich, gab ich erstaunt zurück. Steig mal ein. Kennst du einen Ort, an dem wir uns ungestört unterhalten können? Wir fuhren ein Stückchen weiter und ich führte sie zum Wehr, wo selten jemand vorbeikam. Ich war damals gerade mal 15 Jahre alt und sie wussten alles über mich. Ich kam mir vor wie ein Versuchskaninchen in einem durchsichtigen Käfig. Sie wussten Bescheid über meinen schulischen Werdegang, meine Freundin, meine Kumpels und unsere Feierabendbrigade. Ja, sie wussten wirklich alles. Ich dachte mir, was wollen die nun von mir? Dann sagte einer der Männer, wenn wir es wollen, bist du schneller im Jugendwerkhof, als du denkst. Das geht ganz zackig. Er schnippte zur Veranschaulichung seiner Worte mit dem Finger und grinste mich schadenfroh an. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Jugendwerkhof, dachte ich, das ist doch wie Knast. Der Jugendwerkhof in Torgau war mit das Schlimmste, was es damals gab. Nicht umsonst bekommen heute Menschen, die früher darin interniert waren, hohe Entschädigung. Das Unrecht, welches ihnen damals angetan wurde, wird durch das Geld aber auch nicht ungeschehen gemacht. Es gab zwei Sachen, vor denen man als DDR-Bürger Angst hatte. Das eine war der Jugendquerkhof und das andere der Armeeknast in Schwedt. Ich bekam es damals mit der Angst zu tun. Wir unterhielten uns etwa eine Stunde und sie wollten unbedingt etwas über mein Umfeld erfahren. Aber auch als sie wieder fuhren, hatte ich noch keine Ruhe vor ihnen. Sie wollten die Westbeziehung meiner Freunde wissen oder was in der Schule alles über den Westen geredet wurde. Auch wer regelmäßig Westbesuch bekommt, sollte ich ihnen erzählen. Ich musste mich zweimal in der Woche mit ihnen treffen. Und das Ganze erstreckte sich über 3 Monate hinweg. In den letzten beiden Monaten dann nur noch einmal in der Woche. 3 Monate lang musste ich den Druck und die damit verbundene Angst aushalten. Ich sagte ihnen immer wieder, ich haue meine Kumpels nicht in die Pfanne und gehe dann mit ihnen zum Tanz oder zum Fußball. Sie versuchten es immer wieder und erneuerten auch ihre Angebote. Ein Studienplatz meiner Wahl, Sporthochschule, eigene Wohnung oder die besten Entwicklungschancen, versprachen sie mir. Voraussetzung war halt, dass ich Informationen liefere. Als sie merkten, dass sie mich nicht ködern konnten, sagten sie, das ist uns nicht lukrativ genug, aber du hörst von uns. Danach sah ich sie nie wieder, jedenfalls nicht bewusst. Die Angst und das Misstrauen aber blieben. Ich wusste nie, wer mich jetzt beobachtete. Meinem Vater konnte ich nichts davon erzählen und meinen Freunden auch nicht. Deshalb behielt ich es für mich. Ich hätte einen sehr hohen Preis für die Vorziege zahlen müssen und das wollte ich nicht. Mein Leben wäre sicher in anderen Bahnen verlaufen, aber ich wäre wohl mental daran zerbrochen. Es war absolut kein Thema für mich. Das Schlimme an der Situation war nicht, dass sich die Stasi für mich interessierte, denn im Grunde konnten sie mir nichts anhaben. Aber es war schlimm, dass ich mit niemandem darüber reden konnte. Ich musste alles mit mir selber ausmachen. Und das belastete mich sehr. Und dann war da noch diese ständige Ungewissheit, was noch passieren könnte. Das war sehr schwer für mich und verunsicherte mich zutiefst. Ich wusste damals nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Vielleicht wäre es doch besser für mich gewesen, wenn ich mich jemandem anvertraut hätte. Aber in meinen Augen war das nicht möglich. Also behielt ich es für mich und erzählte niemandem davon. Der Einzige, zu dem ich hätte gehen können, wäre der Pastor gewesen. Aber diesen Gedanken hatte ich damals nicht. Das Problem löste sich aber dadurch nicht für mich. Das war ein weiterer Bruch für mich nach der Schulstrafversetzung. Und ich muss zugeben, dass es sich nicht positiv auf meine junge und noch unreife Persönlichkeit auswirkte. Es war zwar nicht immer präsent in meinen Gedanken, aber in meinem Unterbewusstsein hat es gearbeitet. Wie ein dunkles Gespenst nagte es beständig an meinem Inneren, auch wenn es mir meist nicht bewusst war. Ja, das war eben schon komische Geschichte. Und dann stehst du da mit 15 Jahren und dann stehen die zwei Typen, das waren zwei absolute Schränke gewesen und fragen dir da Löcher im Bauch und das Einzige, was ich mir immer gesagt habe, du haust deine Kumpels nicht in die Pfanne. Das habe ich mir immer wieder gesagt und das war mir auch wichtig und die Ungewissheit war dann halt ein stetiger Begleiter. Und denn mit unserer Feierabendbrigade irgendwann kam dann mal so ein Mitschüler auf mich zu und sagte zu mir, Mensch Schmaller, kannst du nicht mal deinen Vater fragen, ob ich mit zur Schwarzarbeit kommen kann? So, ich kann nicht mal machen, habe ich meinen Vater gefragt. Na, er sagt, er soll er mal mitkommen und wenn er sein Ding macht, dann kann er dabei bleiben. Jetzt vor 2 oder 3 Jahren habe ich dann erfahren, dass er damals schon bei der Stasi war. Ne? Also haben sie einen schon mal hintenrum eingeschleust, um eben auch an dieser ganzen Schwarzarbeitergeschichte ein Ohr zu haben. Ne? Mit 15 oder 16 entdeckte ich den Reiz der Diskotheken für mich. Oder wir gingen zum Jugendtanz. An den Wochenenden ließen wir es öfter mal ordentlich krachen. Dabei floss auch schon reichlich Alkohol. Aber es war normal. Wir waren jung und feierten unser Leben. Und unter der Woche hatte ich immer noch meinen geregelten Tagesablauf. Aber damals trank ich schon die ersten Male über den Durst. Wenn ich betrunken war, wurde ich einfach müde. Und ab einer gewissen Alkoholmenge schlief ich dann ein. Aggressiv wurde ich aber nie, dafür war ich nicht der Typ. Damals schämte ich mich schon manchmal, wenn ich zu betrunken war, um allein zum Bus zu gehen. Man musste mich hinschleppen und es war kein gutes Gefühl, wenn ich wieder einmal die Kontrolle verloren hatte. Aber trotz dieser Scham gab es für mich noch lange keinen Grund, mein Verhalten zu überdenken. Als junger Mensch vergisst man so etwas wieder, bis das nächste Wochenende da ist und man wieder auf die Piste geht. Auch wenn ich mich schlecht fühlte, wenn ich zu betrunken war und Hilfe benötigte, auch wenn ich am nächsten Morgen einen Kater hatte, die Vorteile des Trinkens schienen in dieser Zeit meines Lebens noch deutlich zu überwiegen. Wenn wir tanzen waren, trank ich wirklich gerne. Vormittags war ich bei der Schwarzarbeit und am Mittag beim Fußball. Vor dem Fußball konnte ich aber nichts essen, denn mit einem vollen Bauch kann man nicht über 90 Minuten hinweg dem Ball hinterherlaufen. Es war ab und zu so, dass nach dem Fußball Kollegen meine Sporttasche mitnahmen und wir noch zum Tanz blieben. Ich hatte nichts im Bauch und nur wenige Biere entfalteten eine starke Wirkung in meinem Kopf und auch in meinem Körper. Der Alkohol enthemmte mich ein Stück weit. Damals gingen wir oft in die Disco oder zum Jugendtanz. Da ich die Tanzschule nur einmal vorher besuchte und mir dabei blöd vorkam, konnte ich nicht richtig tanzen. Das bereue ich heute noch sehr, obwohl ich später noch ein paar Tanzstunden nachholte. So verbrachte ich die meiste Zeit mit Erzählen oder mit Trinken. Da ich durch die Schwarzarbeit Geld hatte, konnte ich mir auch immer etwas zu trinken leisten. Oft verdrückte ich mich bei Zeiten in eine Ecke und schlief meinen Rausch aus. Es lag aber oft auch daran, dass ich erschöpft vom Fußballspielen war. Ich vertrug früher nicht besonders viel und war meistens auch ziemlich ausgepowert. Egal, was wir in dieser Zeit auch unternahmen, ein bisschen Alkohol war immer dabei und ich trank immer mit. Ja, das war halt schon eine wilde Zeit, aber ich denke, die meisten im Raum haben das ja genauso erlebt und haben sicherlich auch ihre Jugend genossen. Und es war ja eben doch so, dass wir trotzdem auch funktionieren mussten, ob Schule oder später Lehrzeit, bei der Schwarzarbeit, beim Fußball. Und zu Hause hatten wir ja auch noch unsere Aufgaben und die waren ja auch nicht ganz wenig. Und wie das Leben dann manchmal so spielt, habe ich mich dann in die Tochter vom Schuldirektor verliebt. Und das war dann schon ein bisschen komisch nachher. Manche haben dann gedacht, ich habe das extra gemacht, aber das war nicht der Fall. Ich habe sie wirklich geliebt und irgendwann hat sie zu mir gesagt, dann, naja, ich lade dich dann mal Wochenende zu meinem Geburtstag ein. Da habe ich gesagt, nee, das kannst du vergessen, da komme ich nicht mit. Mutter Lehrerin, Vater Schuldirektor, nee, da komme ich nicht mit. Da sagt sie, dann kann das mit uns beiden nichts werden. Das wollte ich aber nur auch wieder nicht. Also musste ich dann meinen Mut zusammennehmen und bin dann auch mit hingegangen. Und das war ja alles total easy und auch nicht weiter schlimm. Und wir haben dann später auch geheiratet, haben ein gemeinsames Kind gehabt und dann kam der Einberufungsbefehl. Doch nun zu meiner eigenen Abwärtsspirale, die damit begann, dass ich 1987 zur Armee eingezogen wurde. Meine Einberufung zur NVA bedeutete einen jeden Einschnitt in mein noch junges Familien- und Vaterglück. Sie markierte einen Wendepunkt in meinem Leben, der alles bis dahin Gewesene auf den Kopf stellen sollte. Es fiel mir schwer, meine Familie allein zu lassen. Aber wenn man den Einberufungsbefehl bekommen hatte, musste man den Wehrdienst antreten. Da gab es keine Alternative. Es war schon schön mitzuerleben, wie mein Sohn seine ersten Schritte machte oder seine ersten Worte sagte. Das Gefühl, welches ich damals hatte, war eine Mischung aus Dankbarkeit und väterlichem Stolz. Ein wahrer Segen, wenn man seinen Liebsten um sich hat. Doch leider ist es oft so im Leben, dass das Glück ein höchst zerbrechliches Gut darstellt. Es ist nicht so leicht, sich diesen Lebenszustand auf die Dauer zu erhalten. Welchen Sinn hat unser Dasein, wenn wir nicht glücklich sind? Was bringt uns aller materielle Wohlstand und aller äußerliche Glanz, wenn unsere Herzen dabei nicht lachen können? Und ich kann wirklich von mir behaupten, dass mein Herz damals lachen konnte, bevor ich zur Armee eingezogen wurde. Ich war ein glücklicher und zufriedener junger Mann. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich auch noch nicht ahnen, dass diese 18 Monate Armeezeit mein ganzes Leben so drastisch verändern würden. Immerhin war ich schon 25 Jahre alt, war als Familienvater kein grüner Bursche mehr. Die meisten Einberufenen waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. Wenn man so spät wie ich einberufen wurde, waren es meist Leute, die irgendwie auffällig geworden waren. Die Grundausbildung machte mir nichts aus, da ich damals körperlich sehr fit war. Das jahrelange Training als Fußballer und die Arbeit auf dem Bau hatten meinen Körper stark und widerstandsfähig gemacht. Und dieser Umstand zahlte sich dann bei der Armee aus und machte mir den Einstieg um einiges leichter. Nach der Grundausbildung kam ich dann in die Küche und wurde dort als Kraftfahrer eingesetzt. Ich musste meinen Dienst in Dabel bei Sternberg antreten. Gegen Ende des ersten Diensthalbjahres hatte ich einen schweren Unfall. Wir sollten per Hand 10 Feldküchen hinter einer Halle in eine Reihe stellen. Bei der letzten ging es aber nicht, weil sie dann mit einem Rad auf einen Stein gestanden hätte. Da nach alter preußischer Schule auch bei der NVA alles seine Ordnung haben sollte, mussten wir es aber trotzdem versuchen. Mein Kumpel und ich waren vorne an der Zuggabel und die anderen 8 schoben von hinten. Kommt Jungs, jetzt geben wir noch mal Gas. Nach mehrfachen Schwungkohlen rollte das Rad dann über den Stein. Offensichtlich hatten wir nun ein wenig zu viel Power, denn wir verloren die Kontrolle über die Zuggabel. Und gerade als ich mich mit dem Rücken an die Wand lehnte, stieß mir die Gabel mit voller Wucht in meinen Bauch. Ein stechender Schmerz, der von meiner Körpermitte ausging, durchfuhr mich und verteilte sich in meinem gesamten Körper. Ich fühlte mich wie ein Boxer, der K.O. ging und zusammensackte. Meine Kollegen machten meine Jacke auf und wir konnten dabei zusehen, wie sich eine 2-Faust-große Beule aus meinem Bauch entwickelte. Das sieht gar nicht gut aus, hörte ich einen meiner Kollegen murmeln. Allerdings wurde mir so schummrig, dass ich nicht ermitteln konnte, wo es herkam. Mein Kreislauf stand kurz davor zu kollabieren. Auf dem Weg zum Medpunkt sackte ich noch 2 weitere Male zusammen, weshalb man einsah, dass auch unsere kaserneigene Versorgungsstelle nicht mehr ausreichte und man mich gleich ins Krankenhaus brachte. Als der diensthabende Professor ins Behandlungszimmer kam und sich die Verletzung ansah, meinte er, sofort in den OP. Auf ein Nachfragen der Schwester wiederholte der Professor mit Nachdruck, in den OP, sofort. Jetzt zählte scheinbar jede Sekunde, denn während die eine Schwester mir das Hemd überstreifte, schob die andere bereits die Liege mit mir Richtung Operationssaal. Innerhalb weniger Minuten wurde ich aufgeklärt und dann war ich schon in Narkose. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich wieder aufwachte, saß eine sehr schöne Schwester an meinem Bett und schmunzelte. Ich fragte sie, warum sie schmunzelt, und sie sagte mir, dass ich ihr gerade einen Heiratsantrag gemacht hätte. Tage später erzählte mir der Professor, dass ich sehr viel Glück bei dem Unfall hatte. Ein paar Millimeter tiefer, dann hätte der Zusammenstoß mit der Zuggabel meine inneren Organe verletzt. Und das wäre wohl schlecht für mich ausgegangen. Ich war froh, dass ich anscheinend Glück im Unglück hatte und noch einmal mit dem Leben davonkam. Trotzdem war das ein einschneidendes Erlebnis. Nach knapp 4 Wochen wurde ich dann entlassen. Da mich vom Objekt niemand abholte, musste ich mit dem Bus fahren. Das war eine gute Gelegenheit und ich habe mir noch kräftig einen angetrunken und bin am frühen Nachmittag ziemlich betrunken in Dabel in der Kaserne angekommen. In der Küche hat man mich dann vorsichtshalber versteckt. Abends kam ein Anruf in die Küche, dass der Soldat Cibalski sofort zum Offizier vom Dienst, OVD genannt, kommen soll. Ich dachte mir, jetzt gehst du wegen deiner Trunkenheit erstmal 2 Tage in den Knast. Beim OVD angekommen, klopfte ich dann an die Sprechluke in der Tür. Als diese sich öffnete, hörte ich dann folgenden Wortlaut. Schibalski, ich habe Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Ihre Eltern hatten einen Unfall. Ihre Mutter ist tot. Und was mit ihrem Vater ist, kann ich nicht sagen. Ob sie Urlaub bekommen, weiß ich auch nicht. Er sagte das in einem sehr herabwürdigen Ton, als wenn es nichts Besonderes wäre. Diese Worte trafen mich härter, als die Zugkabel bei meinem Unfall es jemals gekonnt hätte. Es fiel mir schwer zu glauben, denn im Grunde realisierte ich sie anfangs gar nicht richtig. Meine Mutter soll tot sein? Das konnte doch nur ein Irrtum sein. Diese Frage hallte laut und unbarmherzig durch meinen Kopf. Aber dass die Antwort auf diese Frage ja sein sollte, das konnte und wollte ich nicht glauben. Es wäre zu schrecklich für mich gewesen. Die Eltern sollten doch erst sterben, wenn man selbst schon in einem reiferen Alter war. So wünschte ich mir das jedenfalls. Ich wäre lieber für Monate in den Armeeknast gegangen, als diese Nachricht zu bekommen. Aber leider konnte ich mir das nicht aussuchen. Ich nahm mein Schiffchen vom Kopf und warf es auf den Boden. Eine unglaubliche Wut und so viel Frust wie selten zuvor machten sich in mir breit. Wieso ausgerechnet meine Eltern, fragte ich mich, wobei ich keinem anderen dieses Schicksal wünschte. Traurig schaute ich den langen Flur entlang und überlegte, was der Offizier zu mir sagte. Entschlossen wandte ich mich zu Luke und fragte nochmal nach. Mit demselben schnottrigen Ton wiederholte der Offizier den Text. Ich schaute ihn an und sagte nur, ich gehe mich jetzt umziehen und fahre dann nach Hause. Nachdem ich tief Luft holte, fügte ich hinzu, wenn Sie mich aufhalten wollen, dann müssen Sie schon schießen. Ich bin dann praktisch nach Hause gefahren. Mein Schwiegervater hatte mich abgeholt und der hat mich dann gleich ins Krankenhaus gebracht. Und als ich im Krankenhaus dann meinem Vater gegenüberstand, hat er eigentlich nur diese paar Worte mehr zu mir gesagt. Jürgen, ich habe Sie umgebracht. Jürgen, ich habe Sie umgebracht. Also er hat sich die Schuld an dem Unfall gegeben, obwohl das eine Knallpanne mit einem Motorrad war und keiner da was für konnte. Aber meine Mutter ist dann so mit den Helmen damals, das waren da so eine Eierhelme, ist sie genau auf der ausgespülten Kante so von der Straße geknallt und hatte dann halt einen Knickbruch. Und mein Vater war von oben unten zerschrammt und hatte halt nur einen Mittelhandbruch. Aber auch der Tod meiner Mutter veränderte dann unser Familienleben, weil sie eben immer der oder die war, die zu Hause war. Mein Vater ist immer jeden Tag von der Arbeit gekommen, Stück gegessen, wieder zur Schwarzarbeit. Und dann abends 9:30 kam er dann wieder, sonnabends den ganzen Tag weg, sonntags den ganzen Tag weg und sonntags bis mittags. Und dann nachmittags lagen sie dann auf der Couch. Ich kann mich nicht erinnern und bin mir auch ziemlich sicher, dass wir als Familie nie einen gemeinsamen Urlaub gemacht haben. Und so diese herzlichen Umarmungen und so, wie es heute der Fall ist, sowas gab es bei uns nicht. Womit ich nicht sagen will, dass wir kein tolles Elternhaus hatten. Was ich bis heute toll fand und was ich auch selber versuche, so nachzueifern, war, dass wir ein Haus der offenen Tür hatten. Es konnte jeder kommen und rein und rausgehen, wenn wir mal jemanden mit nach Haus gebracht haben oder eine Freundin, da hat nie einer gemault, das war normal und das haben wir einfach toll gefunden. Fragen oder so, dann können wir die ja schnell beantworten. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich mal weiter. Das war so, dass ich durch den Unfall, weil der Küchenchef sich die Schuld an meinem Unfall gegeben hatte, hatte ich dann einen Freifahrtschein in der Küche, was auch nicht gut war für mich. Und das war halt so in der Küche, nebenan war ja die Offiziersküche, dass es da alles gab, eben alles, was zu DDR-Zeiten Mangelware war, wie Ananas, Mandarinen, ob in Natur oder in Dosen. Lecho war ja auch nicht immer allgegenwärtig und so, das war alles da. Ne? Und wir kamen da ran und wenn die Lieferfahrzeuge dann kamen, dann gab es dann halt immer die Schachergeschäfte. Eine Kiste mit Mandarindosen, eine Flasche Schnaps. Oder Ein Sack Milchpulver, zwei Flaschen Schnaps, drei Sack altes Brot, eine Flasche Schnaps. Und die haben dann das, die haben alle 10, 15 Schweine zu Hause gehabt. Auch die Offiziere war so, dass die mussten wir abends dann dafür sorgen, dass die Brotschleuse auf war, wenn wir Schicht hatten in der Küche. Und dann musste der Schreiber musste dafür sorgen, dass das dann abgeholt wurde. Und dann morgens wurde es dann rausgefahren. Die ganzen Offiziere da hatten auch alle ihre Schweine zu Hause. Und als Dankeschön haben wir dann eben auch mal einen Urlaubschein mehr bekommen und so. Und wie gesagt, ich konnte dann eigentlich fast in Urlaub fahren, wie ich wollte. Und auch in der Küche hatte ich einen absoluten Freifahrtschein. Und das war dann halt auch so, dass ich irgendwo jemanden zum Reden gesucht habe und habe dann da so eine Offiziersfrau irgendwie näher kennengelernt und auch mit der eine Affäre angefangen. Und das hat mir natürlich dann auch nochmal so den letzten Kick gegeben nach unten, weil alle, die dann vielleicht so super cool tun und so, so ist das nicht. Wenn man Menschen liebt, kann sowas sicherlich immer mal passieren, kann sich vielleicht keiner von freisprechen, aber man fährt nicht mehr nach Hause mit einem reinen Gewissen und das nagt dann zusätzlich noch neben all den anderen Dingen, die schon passiert waren. Ich kann mich nicht mehr an alles aus der Armeezeit erinnern, was sicherlich auch daran lag, dass ich so oft betrunken war. Insgesamt war ich nur 1,5 Jahre beim Wehrdienst. Doch diese relativ kurze Zeit, bemessen an einer ganzen Lebensdauer, hatten mich so sehr verändert wie kein anderer Lebensabschnitt zuvor. Die Turbulenzen, in die ich bis dahin geraten war, hatten nicht die Kraft gehabt, mich in die Tiefe zu reißen. Die Schulstrafversetzung hatte sich im Nachhinein als Beförderung erwiesen. Und auch der Kontakt mit der Stasi war ohne erkennbare Folgen geblieben, obwohl es hin und wieder Erlebnisse gab, bei denen ich mich fragte, ob die Stasi ihre Finger im Spiel hatte. Der Tod meiner Mutter hinterließ eine Leere, doch es gab ja noch meine eigene kleine Familie. Trotzdem brachten die 18 Monate NVA mit all den Erlebnissen, den allgegenwärtigen Alkohol und meinen Unfall, mein Leben vollends ins Ungleichgewicht. Ich war mir darüber nicht im Klaren, versuchte es aber durch den Alkohol abzufedern. Aus heutiger Sicht hätte ich mir eine Vertrauensperson suchen sollen, um mir alles von der Seele zu reden. Ob es dann anders gekommen wäre, weiß man wiederum auch nicht. Ich habe dann nach der Armeezeit versucht, mein altes Leben weiterzuführen, was aber eigentlich gar nicht mehr möglich war. Beim Fußball war es dann so, dass mein Trainer zu mir gesagt hat, Mensch, Maler, spiel erst mal eine zweite, bis du wieder fit bist. Habe ich gesagt, das kannst du vergessen, dafür bin ich mir zu schade. Habe aufgehört mit dem Fußball, was eigentlich mein größter Halt war. Und habe dann eben auch schnell gemerkt, dass ohne Alkohol nichts mehr geht. Ne? Meine Frau hat einiges versucht, um unsere Ehe zu retten. Aber die Sucht hatte mich bereits zu fest im Griff. Hätte ich eine Entzugstherapie erfolgreich beendet, wäre sie bei mir geblieben. Das sagte sie mir auch ganz deutlich. So verbrachte ich eine Woche in Schwerin auf dem sogenannten Trockendock, einer Entzugsstation. Es war mir zu blöd und ich haute wieder ab. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass mir wirklich geholfen werden könnte. Ich war Sabine alles andere als egal und sie liebte mich. Sie liebte den Menschen, der ich wirklich war. Aber es war ihr unmöglich, mit den Menschen weiter zusammenzuleben, den die Sucht aus mir gemacht hatte. Und das kann ich ihr nicht im geringsten verdenken. Ich hätte die Therapie ja machen können. Hätte, hätte. Ja, aber ich habe nicht. Ich war zu schwach. Mein Wille, wieder nüchtern zu werden, war nicht stark genug. Besser gesagt, er war kaum vorhanden. Ich habe es zwar versucht, bin aber nach ein paar Tagen abgehauen. Und das war dann praktisch das Todesurteil für unsere Ehe. Im Trennungsjahr haben mein Schwiegervater und mein Schwager mir einige Male das Leben gerettet. Ich musste oben im Schlafzimmer noch mit dem Ofen heizen. Beim Anheizen bin ich ab und zu eingeschlafen und der Qualm zog bis nach unten. Meine Frau schickte dann jemanden hoch, der mich zur Seite rollte und den Ofen in Ordnung brachte. Wäre in solchen Momenten auch nur ein einziges Mal niemand zu Hause gewesen, wäre ich wohl mit dem Haus zusammen abgefackelt oder am Qualm erstickt. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, dass ich sehr oft Bewahrung in meinem Leben hatte. Es waren nicht nur diese Situationen, in denen mich ein unsichtbarer Schutzengel zu bewachen schien. Wie oft lag ich betrunken irgendwo herum und hätte leicht an meiner Zunge oder am eigenen Erbrochenen ersticken können. Wie oft hatte ich eine lebensbedrohliche Menge Schnaps in Durst und hätte einfach daran sterben können. Aber es passierte nicht. Wer war das, der seine Hände da über mein Leben hielt? Damals wusste ich noch nicht, dass da wirklich einer ist. Tatsache ist, ich bin immer noch hier und richte in diesem Moment meine Worte an Sie, werte Leser. Dass ich dies kann, verdanke ich vielen treuen und lieben Wegbegleitern und zuallererst Gott und seiner unendlichen Liebe, die ich kennenlernen durfte. In dieser Zeit fing schließlich auch der traurigste Abschnitt meines Lebens an. Ich verlor zuerst meine Fahrerlaubnis wegen Restalkohol im Blut. Dies hatte zur Folge, dass ich den Arbeitsweg nicht mehr bewältigen konnte. Außerdem trank ich bei der Arbeit auch nur noch und brachte nichts mehr zustande. Beides führte letztendlich dazu, dass ich nach einer Weile auch meinen Job in der Ziegelei verlor. Damit hatte ich alles verloren, was mich noch in einem normalen Rahmen hielt. Dann war das Trennungsjahr vorbei und am 5.8.89 wurde die Scheidung vollzogen. Dass es mir beim Abschied von meinem kleinen Sohn nicht das Herz zerriss, ist mir heute noch unbegreiflich. Aber auch solche Gefühle hatten keine Chance, den Nebel, der mich umgab, zu durchdringen. Ich bekam im Nachbarort eine Wohnung zugewiesen. Diese hatte nur ein Waschbecken im Zimmer und eine Außentoilette. Das war alles andere als luxuriöse Verhältnisse. Aber ich hatte es mir selbst zuzuschreiben, dass es so weit gekommen war. Vor der Toilette war ein bissiger Hund an einer Kette. Er versperrte den Eingang. Damit war eine Benutzung auch unmöglich. Ich musste meine Notdurft also im Gebüsch erledigen. Das trug auch nicht gerade zum Erhalt meiner noch übrig gebliebenen Würde bei. Aber es passte zu meiner gesamten Verfassung. Ich befand mich auf dem Weg nach unten. Der Halt, den mir meine Familie vorgab, war inzwischen völlig weggebrochen. Klar sorgten sie sich noch um mich, doch ich befand mich nicht mehr in ihrer unmittelbaren Nähe. Und so ging der freie Fall weiter. Man möchte es aufhalten, aber man ist einfach nicht mehr in der Lage dazu. Man merkt, wie viele Dinge einem noch nicht mehr gelingen und so. Und trotzdem gesteht man sich nicht ein, dass man ein Problem hat. Weil vorher war ich halt ein Mensch, dem ziemlich viel gelungen ist. Und dann auf einmal soll so einer sein, der gar nichts mehr kann. Das ging mir nicht in den Kopf. Die Sucht hatte mich halt gefangen und es gab nur noch eine Richtung und die zeigte nach unten. Das Kuriose war, dass ich in dieser Zeit oft durch den Wald stolziert bin. Und mir war aus der Konfirmationszeit eigentlich zwei Dinge in Erinnerung geblieben. Das eine war die Lebensfreude von unserem Pastor gewesen. Der hatte alle Finger der linken Hand im Krieg verloren und hatte eine Lebensfreude, die wirklich ansteckend war. Und das andere war ein Gebet. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. Das war mir in Erinnerung geblieben. Warum? Keine Ahnung. Und das habe ich dann immer gebetet und habe dann so als Rattenschwanz eigentlich die Dinge immer angefügt, die ich eigentlich erreichen wollte, was eigentlich auch die Ziele meines Lebens waren. Dran geglaubt habe ich weder an das eine noch an das andere. Ich war etwa 28 Jahre alt in der Zeit, als ich in dieser Absteige im Nachbarort unterkam. Und während jenes Lebensabschnittes fing ich auch an zu vagabundieren. Ich hatte keine innere Ruhe mehr und kam nur schlecht mit mir selbst klar. Zudem fiel es mir schwer, allein zu sein. Und das Umherziehen half mir, mich von meinen Problemen abzulenken. Ich lernte natürlich schon bald die falschen Leute kennen. Das heißt, es waren Menschen, denen es ähnlich ging wie mir. Denn ein Alkoholiker hat ein Händchen dafür, Gleichgesinnte zu finden. Man kann einen Alkoholiker in einer beliebigen Stadt aussetzen und er wird schon sehr bald seine neuen Saufkumpane um sich haben. Das ist eben eins dieser ungeschriebenen Gesetze. Bei meinen neuen Bekanntschaften war, wie auch bei mir, bereits Hopfen und Malz verloren. Wir waren insgesamt zu fünft, allesamt raue, gestrandete Gesellen. Einer von ihnen bezog eine Invalidenrente. Bei ihm waren wir oft und verbrachten unsere Tage mit gemeinsamem Trinken und Fernsehen. Wir saßen im Wohnzimmer und in der Mitte des Tisches war ein großer Behälter mit Wasser zum Nachtrinken aufgestellt. Natürlich hatten wir auch meistens einige Schnapsflaschen. Es gab mehrere alte Sofas in dem Raum. Es war alles andere als schön, aber es genügte zum Schlafen, wofür wir es auch nutzten. Wenn einer von uns Geld hatte, dann ging immer eine Schnapsflasche rum. Wenn man Pech hatte, dann bekam man in der ersten Runde nichts mehr ab oder nur sehr wenig, weil die anderen zuvor schon so großen Durst hatten. Jeder von uns hatte einen Eimer in Reichweite, für den Fall, dass irgendwas den Körper rückwärts verließ. Einmal erlebte ich es, dass einer von ihnen mit dem Besen im Zimmer umherlief und dabei rief: "Haut ab, ihr Pelikane!" Halluzinationen und epileptische Anfälle waren bei uns gang und gäbe und gehörten zur Tagesordnung. Die stabile Seitenlage beherrschten wir alle aus dem FF und das war auch bitter notwendig. Einer aus unseren Reihen saß zuvor bereits 20 Jahre im Gefängnis. Er kochte gelegentlich für uns und hat mir damit wohl auch das Leben gerettet. Wir waren dankbar für jede warme Mahlzeit, die wir bekommen konnten. Meistens aßen wir aber nur Brot, denn das war billig und erforderte keine große Vorbereitung. So war unsere Ernährung nicht die beste, denn am wichtigsten war uns allen, dass wir immer genügend Alkohol intus hatten. Der ganze Rest war Nebensache. Wir waren alle sehr ungepflegt, kaum einer von uns duschte regelmäßig. Und auch andere normale Dinge wie Zähneputzen oder Rasieren gehörten nicht unbedingt zu unseren alltäglichen Beschäftigungen. Fettige Haare und Mundgeruch waren Normalzustand. Manch einem fielen sogar schon die Zähne aus. Unser kleiner Trinkerkreis war eine Leidensgemeinschaft. Und wir hatten eigentlich nur eines gemeinsam. Wir waren alle ganz unten angekommen und hatten unser Leben in den Sand gesetzt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass auch diese Gemeinschaft Halt gab. Ich nahm es aus meiner damaligen Perspektive so wahr und sehe es heute noch genauso. Wenn diese Leute mich nicht aufgefangen hätten, wäre ich längst irgendwo liegen geblieben und im Winter erfroren. Aus diesem Grund bin ich diesen Menschen sehr dankbar. Allein ist es immer schwieriger, denn der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen. Und in meinem Fall war ich froh darüber, dass ich Anschluss hatte. Es war wirklich schlimm. Wir waren halt zu fünft, wie ich geschrieben hatte, der Invalidenrentner, denn der eine, der 20 Jahre wegen Totschlag im Gefängnis gesessen hatte, das war ein Bruder von dem Invalidenrentner. Dann gab es noch einen zweiten, der hatte 15 Jahre im Knast gesessen wegen Totschlag. Und dann gab es noch einen Fußballkumpel von mir, der hatte seine Freundin beim Unfall verloren. Er war damals bei der Armee und da die nicht verlobt und nicht verheiratet waren, durfte er auch nicht zur Beerdigung. Ist dann über den Zaun abgehauen, weil er einfach dahin wollte und seine Viola die letzten Ehre erweisen wollte. Und dann haben die vom Objekt ihn dann wirklich vom Friedhof bei der Beerdigung da abgeholt. Ne? Also die waren schon knallhart. Ne? Und es gibt halt Gefühle, die vergisst man nie, wenn ich unterwegs war. Und es war immer so, wenn die beiden Knastologen dann manchmal mies drauf waren, dann bin ich immer abgehauen da von unserer Trinker-WG, habe ich das hier in dem Buch genannt. Und dann bin ich alleine durch die Gegend stolziert, habe dann irgendwo versucht, Alkohol zu klauen, aber musste ich oft schon 20 Kilometer gehen, weil im ganzen näheren Umfeld war ich so gut bekannt, die wussten ganz genau, sobald ich eine Verkaufsstelle betreten habe, was ich vorhatte. Und dann wurde oft schon jemand abgestellt, der mich dann beobachtete. Und wenn es mir dann gelungen war, irgendwo eine Flasche Schnaps oder auch zwei zu klauen, dann habe ich mich oft auch auf die Schienen gesetzt, bestimmt 6, 7 Mal, und habe gedacht, irgendwann schläfst du ein und dann hat dieses ganze Leiden hier ein Ende. Aber das war dann wirklich so, wenn man so vielleicht nach einer kleinen Flasche schon besoffen war, war man in dem Moment, hast du dann eine oder auch anderthalb ausgehabt, und wenn der Zug dann kam, bist du runtergekrabbelt, und wenn der Zug vorbei war, hast du dann geheult wie ein Schloss, und weil es wieder nicht geklappt hat. Die hätten mir auch ein Bein abfahren können oder einen Arm abfahren können oder sonst was. Das hätte ja auch alles ganz anders enden können. Und wenn ich dann morgens manchmal auf dem Friedhof so um diese Jahreszeit um 3, 4 dann aufgewacht bin, dann geht der Alkohol so aus dem Körper und draußen wird es nochmal kalt. Und das waren Gefühle, das vergisst man nie. Der ganze Körper vibriert, das könnte ich heute noch in allen Einzelheiten nachspielen, ne, weil das war echt grausam. Wenn man dann Alkohol hatte, war es oft schon auch unmöglich, durch dieses ganze Zittern aus der Flasche überhaupt zu trinken. Dann habe ich mir irgendwie einen Grashalm gesucht, der innen hohl war, und habe dann mit dem das dann reingezogen. Und wenn ich keinen Schnaps hatte, habe ich mich dann zum Flaschencontainer meistens geschleppt, habe alle Flaschen, die ich irgendwie greifen konnte, auf die Seite gelegt, gewartet, bis die Wiege zusammenläuft und das dann mit meinem Tattrichter versucht zusammen zu kippen und dann auch wieder mit einem Strohhalm. Meistens war da vielleicht so viel drin, die Hälfte davon wahrscheinlich Spucke, aber das war alles egal. Ne? Der Körper musste irgendwie zur Ruhe kommen. Ich weiß noch, einmal habe ich eine Dose gefunden, die war total verrostet, also man konnte nicht erkennen, was da drin war. Ich habe die aber halt mit dem Vorsatz getrunken, dass es eine Bierdose war, und mein Körper ist zur Ruhe gekommen, also der Geist spielte auch eine entscheidende Rolle. Ich habe dann auch Begegnungen mit Frauen und vor allen Dingen auch mit Ex-Freundinnen oder so, die habe ich absolut vermieden, weil obwohl ich wirklich nichts mehr wert war und auch auf der untersten Stufe der berühmten Leiter angekommen war, hat man noch irgendwo ein Schamgefühl, und diese Begegnung, diesen mitleidigen Blick, das wollte ich mir einfach nicht antun. Ich habe leider auch von der Wende eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe im Fernsehen die Leute da auf der Mauer umher kriechen sehen, aber den Zusammenhang und die Hintergründe, ich habe natürlich gemerkt, dass es andere Schnapssorten gab und anderes Geld, aber von der Wende habe ich leider überhaupt nichts mitbekommen. Und was noch schlimmer war, ist eigentlich, dass ich meinen eigenen Vater dann beklaut habe. Ich hatte irgendwoher so ein großes Schlüsselbund, und bei den alten DDR-Sicherheitsschlössern war es dann so, wenn du da 20, 30 Schlüssel hattest, hat einer schon gepasst. Das war auch der Fall, und dann bin ich da immer rein. Ich wusste, wo das Geld ist, ich wusste, wo der Schnaps ist, und habe ihn dann praktisch beklaut, und irgendwann hat er das dann sicher mitbekommen und war ein anderes Schloss drin. Und dann bin ich dann ans Fenster gegangen, diese alten DDR-Fenster, wenn man da lange genug gegengehauen hat, dann ist der Verschluss von alleine dann so aufgegangen. Und irgendwann hat dann mein Nachbar mich dabei erwischt, hat dann gesagt, Jürgen, was machst du denn da? Und hat das sicher mein Vater erzählt, und dann waren da abschließbare Fensterverschlüsse dran. Also, und dann zum Anfang durfte ich noch, mein Vater hatte eigentlich noch oder hatte noch mal geheiratet, und dann durfte ich zum Anfang noch in die Küche, später dann nur noch bis zur Haustür, dann nur noch bis zur Hausecke, dann nur noch bis zum Zaun, und irgendwann durfte ich dann gar nicht mehr kommen, also seine zweite Frau wollte das dann nicht. Und mein Vater, oder meistens kam mein Bruder maximal 3, 4 Mal im Jahr, meistens dann Geburtstag, Ostern, Weihnachten, und hat mir dann so ein Überlebenspaket gebracht, und ein Gespräch war ja ohnehin nicht möglich, ne? Und wie ich schon gesagt habe, auch diese Truppe hat einen trotzdem Halt gegeben. Und das war ja nicht so, dass wir jetzt keinen Spaß hatten, halt auf einer ganz anderen Ebene. Aber das, was ich halt bis dahin erlebt hatte und auch alles, was ich jetzt nachher noch erzählen werde, es gibt ein Lied, in dem das alles so gut zusammengefasst war. Aber vorher würde ich gerne halt nochmal, jetzt habe ich das gar nicht ausgepackt, Moment. Mal ein Vers aus dem Testament von meinem Vater vorlesen, weil das tut mir heute eigentlich noch weh. Ich habe zwei Geschwister, und mein Bruder hat dann das Haus bekommen, und mein Vater schreibt dann: Liebe Irene, lieber Jürgen, mein Wunsch ist es, auch nach meinem Tode bitte nicht böse auf Gott sein, denn er hat mir in meinen schwersten Stunden immer zur Seite gestanden. wofür ich ihm bis zur letzten Stunde sehr dankbar war. Mein Dank gilt auch dir, liebe Irene und Thorsten. Und dann schreibt er an mich adressiert, ja, lieber Jürgen, du hattest es vielleicht oft vergessen, dass dein Vater dich auch geliebt hat, aber jetzt ist es zu spät. Das tut mir heute noch weh und ich würde viel darum geben, das mit ihm noch zu klären. Ich würde ihm dann einfach sagen, dass ich damals gar nicht mehr in der Lage war, irgendwo Liebe zu geben oder Liebe zu empfangen. Das hatte in meinem Leben überhaupt keinen Platz. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht, ne? Ja, und jetzt hören wir uns mal das Lied an. Oder wir singen es ja gemeinsam, ne? Wirklich schönes Lied. Ich war dann wieder mal bei einer Entgiftung. Ich denke, die meisten Alkoholiker wissen gar nicht, wie viele Entgiftungen sie hatten. Bei mir ist das genauso. Und da war dann ein Mann, ein Förster im grünen Anzug und eine Frau. Und die haben das irgendwie geschafft, mich zu überreden, dass ich eine Therapie mache. Und dann hatte ich meinen Schwager angerufen und habe zu denen dann gesagt, hier, Thorsten, in 2 Tagen holst du mich da und da ab. Ich feiere jetzt Abschied vom Alkohol. Bin dann mit der Frau zu ihrem Haus gefahren und wir haben dann 2 Tage im Ehebett gelegen und gesoffen, weil es total hirnlos, aber so war das. Und mein Schwager war dann aber auch zum vereinbarten Zeitpunkt da und ich bin dann auch eingestiegen und mit nach Seran gefahren. Ich hatte aber in keiner Silbe irgendwo vor meinem Leben zu verändern oder so. Das Einzige, was ich wollte, war mein Leben ein Ende zu setzen und habe dann auch in Seran 5 Monate rumgeeiert. In dem Buch kommt mein damaliger Therapeut auch zu Wort und der hat das eigentlich ganz gut beschrieben, wie oft die auch drüber nachgedacht haben, ob sie mich irgendwie entlassen oder nicht. Und in Heinz war ja auch das eine seiner ganz großen Gaben, also der damalige Chef von Seran war einfach, dass er sich unwahrscheinlich in einen Alkoholiker auf rein verdenken konnte. Das war eine Gabe, die ihm wirklich geschenkt war. Und irgendwo muss er ja gemerkt haben, dass ich wirklich im Inneren vielleicht will. Und nach 5 Monaten ist dann Folgendes passiert. Dann kam trotzdem wieder ein Rückfall. Eine Küchenfrau war mit ihrem Mann beim Hausbau. Er war auch ein trockener Alkoholiker und hatte Lungenkrebs. So hatten wir von Heinz grünes Licht, der Familie in unserer Freizeit zu helfen. Ich war auch unter den Helfern und ich weiß noch, dass ich in ihrem zukünftigen Wohnzimmer am Betonmischer stand. Daneben war ein Kieshaufen. Bevor ich mit der Arbeit begann, fuhr ich nach Langhagen und kaufte eine Flasche sauren Schluck. Diese versteckte ich im Kieshaufen. Die anderen Männer waren im Obergeschoss und verputzten die Wände. Während ich am Mischer arbeitete, gönnte ich mir immer wieder einen Schluck aus der Flasche. Nach dem Feierabend schlich ich mich auf mein Zimmer und war froh, dass es keiner mitbekam. Als ich am nächsten Morgen erwachte, hatte ich eine Offenbarung. Plötzlich stand für mich fest, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde. Diese Erkenntnis lag glasklar vor meinen Augen und ich hatte auch nicht den geringsten Zweifel an ihrer Wahrheit. Es war wie ein Geschenk von Gott, welches auf diesen ungewöhnlichen Weg zu mir kam. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, denn ich merkte, das konnte nur von Gott kommen und nicht von Menschenhand und auch nicht aus mir selbst. Natürlich musste ich die Entscheidung letztlich selbst treffen, aber ich bin mir sicher, dass mir von oberster Stelle dabei geholfen wurde. Aus eigener Kraft wäre es mir nicht möglich gewesen. Es klingt unglaublich, aber ich habe es wirklich so erlebt. Mir ist die Abstinenz quasi geschenkt worden. Ich tat nichts dafür. Ich wachte am Sonntag auf und die Überzeugung war da, über Nacht. An diesem Morgen bin ich das erste Mal in meinem Leben mit Freude in einen Gottesdienst gegangen. Vorher dachte ich immer, oh Gott, lass es schnell vorbei sein. Außer Amen hatte ich nichts behalten. Nach diesem Erlebnis im Jahr 1994 fing ich an, über mich und mein Leben nachzudenken und wieder Pläne zu schmieden. Ich bin dann bis Ostern noch in Seran geblieben und dann sollte ich eigentlich in die Nachsorge und das wollte ich aber nicht. Und dann hat ein Mitpatient gesagt, naja, ich habe eine Zweiraumbude im Pasewalk, wenn du willst, kannst du ein Zimmer haben. Das schien mir dann eine gute Lösung. Ich konnte aber nicht ahnen, dass Pasewalk eine so tote Stadt ist. Ich bin da dann wirklich durch die Stadt gelaufen, habe geguckt, ob da irgendeiner Kohlen oder Holz oder irgendwas gekriegt hat, den ich helfen konnte, um die Zeit irgendwie totzuschlagen. Und durch die Blaukreuzgruppe habe ich dann den Prediger kennengelernt und der erzählte mir dann, dass die Jugend den Keller ausbauen will, um da ein paar Räume für sich zu haben. Und das war für mich dann eine gute Gelegenheit. Den konnte ich helfen, ich hatte was zu tun. Das war für alle eine Win-Win-Situation und habe dann ein Jahr in Pasewalk noch so eine Maßnahme gemacht und es war während meiner Therapiezeit, hatte ich mich dann in die Köchin verliebt, die heute auch anwesend ist hier. Und ich muss jetzt mal aufpassen, was ich sage. Und wir haben uns dann in der Zeit, in meiner Pasewalk-Zeit, so alle 5, 6, 8 Wochen mal getroffen, sie mehr aus Mitleid, für mich stand fest, dass das meine Frau wird. Und ich bin dann, ein Bekannter von mir hat dann, der hat eine Autowaschanlage in Güstrow und der hat dann auf seinen Namen eine Wohnung gemietet gehabt und hat mir einen Job als Zimmermann bei seinem Schwager besorgt und so war ich dann wieder dichter an meine Köchin dran, konnte sie öfter besuchen und sie hat mir trotzdem Korb gegeben, was ich aber auch nicht akzeptiert habe. Und irgendwie, oder ich sage es mal jetzt andersrum, irgendwann hat sie dann gemerkt, dass ich vielleicht doch eine gute Partie bin. Und wir haben dann geheiratet und haben uns ein Haus gekauft. Unser Kinderwunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen, womit wir auch klarkommen mussten. Aber ich denke, das haben wir auch ganz gut gemeistert. Ich habe wieder mit dem Fußballspielen angefangen. Habe dann auch 6 Jahre lang eine Theatergruppe von der Kirchgemeinde geleitet, habe mit denen eine Abschlussfahrt nach Ibiza gemacht. Das Geld hatten wir uns dann zusammengespielt. Hab dann noch 20 Jahre Trainer gemacht und eigentlich gab es dann nur noch eine Sache, die mir auf dem Herzen lag. Und das war die Sache mit meinem Sohn. Mit meinem Sohn wollte ich natürlich gerne Kontakt haben, aber ich wusste nicht wie. Ich weiß es noch wie heute, es war der 1. Januar 2000. An diesem Tag, der für mich wirklich einen Neuanfang darstellte, hatte ich eine Art Eingebung. Ich schrieb einen Brief an meinen Sohn, den ich 11 Jahre nicht gesehen hatte. Sinngemäß schrieb ich in etwa: Lieber Frank, es tut mir sehr leid, wie die Dinge zwischen uns gelaufen sind. Ich wollte, ich wäre dir in den ersten Jahren deines Lebens ein besserer Vater gewesen. Aber sicher weißt du von deiner Mutter, was der Grund für meine lange Abwesenheit war. Ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen, so gerne ich es auch tun würde. Doch jetzt geht es mir besser und ich bin seit nunmehr 6 Jahren trocken. Ich habe mein Leben wieder selbst in der Hand und ich würde dich gerne noch einmal neu kennenlernen, wenn du deinem Vater die Chance dazu gibst. In Liebe, dein Vater Jürgen. Einige Zeit später bekam ich auch die erhoffte Antwort meines Sohnes. Er schrieb, dass er einem Treffen zustimmen würde und wir machten einen Termin aus. Als der Tag immer näher rückte, wurde ich sehr nervös. Was war, wenn es nicht klappen würde zwischen uns? Was wäre, wenn er mich ablehnen würde oder wenn er mir Vorwürfe machte? Diese Fragen quälten mich und sie führten in der Nacht vor unserem ersten Treffen am 18.03.2000 dazu, dass ich kein Auge zutun konnte. Aber ich wusste, ich muss da jetzt durch. Als ich dann am nächsten Tag zu ihm fuhr, war es sicher einer der härtesten Wege meines Lebens. Ich hatte so viel durchgemacht und schwierige Situationen durchlebt. Doch an diesem Tag den Mut aufzubringen und meinen eigenen Sohn in die Augen zu sehen, das verlangte mir wirklich viel ab. Auf der Fahrt überlegte ich die ganze Zeit, wie ich es dann angehen sollte. Aber eigentlich kann man eine Begegnung nicht im Voraus planen, denn sie entwickelt ihre ganz eigene Dynamik. Das Gegenüber trägt ja bekanntlich auch seinen Anteil dazu bei. Als ich ihn endlich traf, war ich doch positiv überrascht von seiner Offenheit. Er begrüßte mich herzlich und ich konnte nicht die Spur einer ablehnenden Haltung mir gegenüber wahrnehmen. Wie ich schon einmal erwähnt habe, hatte ich das auch seiner Mutter zu verdanken, die nie einen künstlich inszenierten Rosenkrieg auf dem Rücken unseres gemeinsamen Kindes ausgetragen hat und auch nicht schlecht über mich sprach. Frank begriff schon früh, dass es niemals meine böse Absicht war, ihn im Stich zu lassen, sondern dass dies meiner Alkoholsucht geschuldet war. Seine lockere Art, mit der er mir begegnete, trug auch dazu bei, dass ich mich entspannen und loslassen konnte. Wir hatten uns viel zu erzählen und so entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch zwischen Vater und Sohn. Zuerst gingen wir gemeinsam essen, dann zum Fußball. Denn auch er begeisterte sich für diesen Sport. Danach besuchten wir meine Tante und später meine Schwester. Nach und nach gelang es mir, eine Brücke zu ihm zu schlagen. Und es wurde ein richtig schöner Tag. Dafür war ich sehr dankbar. Alle meine Befürchtungen, ob ich denn alles richtig machen würde, erwiesen sich als unbegründet. Frank schien mich zu mögen und ich hatte auch meine Freude an ihm. Seit unserem ersten Treffen damals bauten wir uns Stück für Stück wieder einen guten und gesunden Kontakt auf. Natürlich kann man die fehlenden Jahre niemals ersetzen. Und dennoch machten wir unsere Sache recht gut. Und ich bin froh, dass wir wieder so einen guten Draht zueinander haben. Ja, er hat mir aber dann auch erzählt, dass es ihm genauso ging, dass er in der Nacht vor unserem Treffen auch nicht geschlafen hat, weil er sagte, der leibliche Vater ist der leibliche Vater und das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Er hat zwar, meine Ex-Frau hat dann wieder geheiratet gehabt und zu ihrem zweiten Mann hat er auch Papa gesagt und so, aber trotzdem bleibt halt der leibliche Vater, der leibliche Vater. Und er leitet heute in Osnabrück, eine Suchtberatungsstelle, was ich natürlich ganz toll finde und inwieweit mein Werdegang damit reingespielt hat. Er sagt, ein bisschen bestimmt, ich weiß es nicht und ist auch egal. Ne? Ich bin dann wieder nach Seran gezogen, nachdem ich Sabine etwas näher gekommen war. Ne? Da waren wir ja schon verheiratet, jetzt hatte ich einen Gedankenfehler, sorry. Ich habe dann eine Heizkostenabrechnung angefangen und neben Sport war eigentlich Mathe auch immer ein Hobby von mir. Ich bin auch zu so einem Professor zum Mathe-Training gegangen und warum das so war, kann ich mir bis heute nicht erklären, aber ich habe das gemacht, weil ich den Professor eben, das war ein cooler Typ, so lange Haare, Sportdraht und ein bisschen flippig, das hat mir gefallen und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch hingegangen. Mathe war wahrscheinlich nur Nebensache oder Mittel zum Zweck. Und deswegen war die Heizkostenabrechnung für mich natürlich dann eine Paradedisziplin. Und das habe ich auch 22 Jahre gemacht und habe mich dann eben mit meinem Chef auch so ein bisschen überworfen und hatte dann auch so irgendwo das Bedürfnis, nochmal was anderes zu machen. Und Sabine hatte dann den Chef von der Diakonie damals gefragt, ob der eine Idee hätte. Der kannte mich ja auch und die hatten dann für diese sogenannte SOS-Station das war eine Einrichtung für, also eine Notaufnahme für suchtkranke Menschen. Und die suchten einen neuen Leiter und da hatte dann der Chef mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich hatte dann drei Gespräche mit meinem alten Chef, drei Gespräche mit der neuen Geschäftsführung und hatte dann für mich beschlossen, dass ich es nicht mache. Und bin dann dahin gegangen und wollte das eigentlich absagen. Und in dem Gespräch haben die mich dann auch gefragt, naja Jürgen, das macht eigentlich nur Sinn, wenn du ein klares Ja dazu hast. Das hatte ich aber nicht. Und trotzdem habe ich den Arbeitsvertrag genommen, habe den unterschrieben und hatte drei sehr schöne Jahre. Und dann kam eine neue Führung, eine neue Leitung, ein neuer Träger. Und dann ging das alles in die andere Richtung. Und dann kann man wirklich sagen, man hat mich gemobbt und der Abgang war schon sehr traurig und zumal ich mit dem jetzigen Leiter auch noch zusammen Fußball gespielt habe, zusammen Trainer gemacht habe und die Freundschaft war dann auch von einem Tag auf den anderen zu Ende und das tut dann irgendwo schon weh. Ne? War dann ein Jahr arbeitslos und habe dann als Betreuer angefangen zu arbeiten und dann kam mein ehemaliger Chef vom Seraner Diakonieweg wieder auf mich zu und sagt, Mensch, ich habe dann eine Maßnahme bei der Tafel und du wärst genau der richtige Mann. Das war ein sogenanntes SOS-Projekt, bei dem es darum ging, dass ich die Menschen, die bei der Tafel Unterstützung suchen, in Arbeit bringen sollte. Aber Schwerin liegt 80 Kilometer entfernt von uns und da habe ich zu ihm gesagt, nee, das funktioniert nicht. Aber er hat auch nicht locker gelassen bei jedem Telefonat, bei jedem Treffen. Hat er mich immer wieder bekniet und als Betreuer, das war auch nicht so unbedingt meine Erfüllung. Und dann hatte ich halt nochmal mit meiner Frau gesprochen und habe dann doch zugesagt. Und das ging dann letztendlich 18 Monate, weil das Geld dann alle war. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Mir ist es auch gelungen, 22 Leute in Arbeit zu bringen und mit einigen von denen habe ich heute noch Kontakt. Die meisten sind Migranten gewesen, aber auch einige Deutsche und das war schon irgendwie auch eine tolle Zeit. Und heute arbeite ich beim VSP, das ist der Verbund für soziale Projekte. Mache da 20 Stunden, mache ich so ein Welcome Center in Ludwigslust noch, worum es darum geht, halt eben Fachleute in Arbeit zu bringen hier in Deutschland. Und 10 Stunden habe ich in Schwerin dann, wo ich die Kompetenzen der ausländischen Migranten dann eben oder der Migranten eben rausfinden soll und denen dann zielgerichtet eine Ausbildung oder eine Lehre zu besorgen und eben Präventionsarbeit an Schulen. Und ich hätte bei dem Verbund für soziale Projekte schon am 1.1. anfangen können, aber ich hatte darum gebeten, erst am 1.4. anfangen zu dürfen, weil ich einfach nochmal versuchen wollte, diese ganze Präventionsarbeit nochmal anzuschieben. Bin dann sämtliche Koordinatoren in den nördlichen drei Landkreisen abgefahren und habe dann versucht, da auch zu Schulsozialarbeitern, also wirklich ganz viel angeschoben. Und das sind ja jetzt über 150 Institutionen angeschrieben worden da. Und das Ende April oder so soll es ja nochmal ein Gespräch geben. Und mein Traum ist es nach wie vor, vielleicht die letzten Arbeitsjahre, die mir noch bleiben, einfach nur Suchtarbeit zu machen, so wie eine mobile Suchtberatung und eben in Schulen Präventionsarbeit machen. Und letzte Woche hatte ich so 2 Tage Workshops in der Schule in Hagenow und so eine Sachen halt, ne? Weil ich denke, irgendwo habe ich eine Art, die bei den Schülern vielleicht gar nicht so schlecht ankommt. Und ich mache das seit 96, gehe ich in Schulen und erzähle aus meinem Leben und jetzt eben auch aus meiner Arbeit mit Suchtkranken. Und ich habe seit 2 Jahren machen wir so ein Projekt mit dem Jugendrechtshaus in Schwerin. Das beinhaltet dann, dass wir immer eine Doppelstunde machen. 45 Minuten erzähle ich dann über Sucht und 45 Minuten geht ein Richter und meistens ist ein Chef von der Führerstelle da mit dabei und die erklären denen dann so die juristische Seite der ganzen Geschichte. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher irgendwo bei der Schlägerei oder so auf der Straße festgenommen wird oder befragt wird und die kriegen mit, eben, dass er angetrunken ist oder unter Drogen ist, kann es schon mal passieren, dass er 1-2 Jahre später Fahrerlaubnis macht und so. Und das erzählen die denen denn. Und ich weiß noch, einmal haben die Schüler dann den Richter gefragt, was so für ihn das Urteil war, mit dem er selber auch am meisten zu kämpfen hatte. Dann hat er erzählt, war mal eine Familie, die zusammen gefeiert haben. Und irgendwann hat der Mann gesagt, ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und hole mir Zigaretten. Und ist auch losgefahren und kam aber nicht wieder. Hat die Frau gesagt, ich habe zwar getrunken, aber ich nehme jetzt das Auto und suche den. Wollte dann so von der Ausfahrt runterfahren, hat dann das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt, ist von der Ausfahrt praktisch gerade rüber über die Straße mit der Schnauze in den Straßengraben und da lag ihr Mann. Dann hat sie ihn totgefahren, ist dafür dann noch 4,5 Jahre im Knast gegangen, nach 2 Jahren entlassen worden und er sagt, dass die war ein psychisches Wrack und hat später dann auch Suizid begangen. Also waren ein paar Entscheidungen in kürzester Zeit, haben eine ganze Familie praktisch völlig auf den Kopf gestellt. Ja, und wie gesagt, es ist halt so. Und ich habe einen Freundeskreis, der mir wirklich bei vielen Dingen hilft. Und ich bin an unserer Ecke auch ziemlich gut vernetzt. Und das kommt mir dann auch zugute. Und ja, es ist so. Und ich hoffe, dass das mit dieser ganzen Suchtarbeit auch noch ein bisschen angeschoben wird. Und ich habe eben das Glück, dass ich bei meiner jetzigen Arbeit eben auch die nötige Flexibilität habe, um eben dann, wenn eine Anfrage kommt, das auch zu machen. Ich kann dann meine Stunde eben auf einen anderen Tag legen und mein Chef ist da eben auch völlig tolerant. Oder ich habe 2 Chefs eigentlich, eine Chefin, ein Chef. Und das finde ich einfach toll. Und ich bin echt gespannt, was ich in den nächsten Jahren noch alles so machen darf, solange meine Beine sich tragen. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, an meine Gebete im Wald, die wurden dann halt erhört und das finde ich eine ganz tolle Sache und ich kann jeden einfach nur Mut machen, es einfach mal zu versuchen, egal in welcher Lebenssituation er steckt. Ein Gebet tut nicht weh und man sollte auch einen Suchtkranken eigentlich nie aufgeben, obwohl das manchmal wirklich mehr als schwierig ist und man eben auch aufpassen muss, dass man in keine Co-Abhängigkeit gerät. Ne? Aber man sollte Gott um Hilfe bitten und ich habe auch so nach meiner Therapie bestimmt 5-6 Jahre gebraucht, um wieder der Alte zu werden. Also auch vom geistlichen Umfang, vom körperlichen geht das bestimmt schneller. Aber um so das alte Leistungsvermögen wieder zu erreichen, das hat eine ganze Weile gedauert. Dafür war ich wohl zu weit unten. Aber ich kann es ja selber nicht beurteilen, ob ich es erreicht habe. Ne? Aber ich denke so, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe hier noch ein paar Zeitschriften hingelegt, auch so für Eltern oder so ein paar Wissenssachen über Alkohol. Wenn wer da was mitnehmen möchte, kann das gerne machen. Ich würde, weil ich diese Arbeit mit der Suchtprävention an Schulen auch so ein bisschen vorantreiben möchte, habe ich mit Alexander abgesprochen, dass ich heute Abend darum bitten würde, wer die Arbeit gerne unterstützen möchte, würde ich mich freuen für eine kleine Spende. Ich habe auch Visitenkarten mit, wenn einer sagt, ich kenne jemanden, wo so ein Vortrag vielleicht mal angebracht wäre, oder ich kenne einen guten Schularbeiter oder so. Ich habe schon vor, öfter noch mal ins Sachsenland zu kommen, weil ich habe ja eine Sächsin als Frau, also verbindet das ja auch und verpflichtet auch auf eine Art und Weise. Ja, und wer gerne ein Buch kaufen möchte, auch das wäre möglich. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich bei den Musikern, bedanke mich bei Alexander, dass er das möglich gemacht hat. Bedanke mich für euer interessiertes Zuhören und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.